Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Stopp, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Nico. Hallo Nico.
Hi, alles klar bei dir?
Bei mir ist alles klar. Und bei dir?
Soweit alles bestens.
Sehr gut. Wir hatten ja gestern unser Mannschaftstraining. Das war ja, glaube ich, jetzt für uns das vorletzte Wintertraining. Denn nächsten Donnerstag geht es ja für uns schon nach Mallorca.
Richtig.
Wo wir dann hoffentlich mit gutem Wetter draußen auf Sand spielen können.
Hast du schon mal ein bisschen den Wetterbericht gecheckt?
Ich habe ein bisschen gecheckt, der geht aber noch nicht so weit. Der geht nur bis zum, glaube ich, aktuell bis zum 9. zumindest in meinem Handy.
Okay.
Da sieht es aber ganz gut aus.
Okay.
Aber wir haben ja auch schon erlebt, dass das Wetter auf Mallorca auch mal schnell wechseln kann.
Ich weiß noch, ich erinnere mich mal an eine Vorbereitung, die wir hatten. Da war ich irgendwas, keine Ahnung, 12, 13 oder so. Da haben wir von 10 Tagen gefühlt 8 Tage Regen gehabt. Und es war richtig kacke, weil wir waren nur in diesem Kraftraum. Und haben da irgendwie die Zeit totgeschlagen. Ich hab's so gehasst.
Das Gute ist ja jetzt, dass wir nicht mehr jeden Tag spielen. Oder vielleicht, wenn es hochkommt, einmal am Tag.
Genau.
Deswegen.
Soll nur trocken sein, darf nicht zu kalt sein. Da passt es schon, bin ich happy.
Ja, und wir haben ja jetzt auch schon hier ein bisschen tagsüber im Büro Sandplatz-Tennis laufen, nämlich in Marrakesch und in Bukarest.
Ja.
Und da sind wir schon ganz neidisch, ne, wenn wir diesen Sand sehen. Jetzt ist es heute zwar sehr kalt, aber gestern war das, glaube ich, Marrakesch, sah sehr sonnig aus auf so einem richtig geilen Sand. Da waren wir schon richtig neidisch.
Ja, jetzt hier gerade das Match, was wir gucken, Wawrinka gegen Skatov, sieht kalt aus. Die Zuschauer sitzen alle da mit Winterjacke und Mütze. Klar, gut, ich meine, wir haben jetzt heute den 1. April. Und da werden wir uns im Mai auch wieder drauf einstellen. Wir hatten viele Spieltage, wo es einfach super kalt war oder ist. Und dann eine Woche später ist es wieder mega warm. Das wird auf uns auch zukommen. Aber heute, jetzt mal kurz eingeschoben, ist die Meldelisten wurden ja veröffentlicht.
Ja.
Gerade vom DTB. Hast du ein bisschen reingeguckt, wie so unsere Meldeliste aussieht bei den Herren 30 für unsere Bundesliga?
Ja, ich habe mal reingeschaut.
Ja.
Da sind ja auch schon viele interessante Namen dabei.
Ja.
Zum Beispiel Tommy Haas ist wieder gemeldet. Da freuen wir uns ja drauf, weil wir waren ja nicht ganz sicher, ob er nochmal für eine Herren 30-Mannschaft aufläuft. Wir haben ja immer aus Spaß gesagt, wir wollen die Herren 30-Bundesliga einmal gegen Tommy Haas spielen. Und vielleicht kommt er ja gegen uns. Mal gucken, das wäre schön.
Das wäre unser Traum. Dann haben wir unser Ziel erreicht.
Ja, richtig. Ja. Und da sind noch andere Namen wie Cuevas, Rainer Schüttler und so weiter. Das sind viele, viele bekannte Namen auf den Listen. Ob die natürlich dann spielen, wissen
wir nicht. Ist immer die Frage, genau. Bei uns gibt es wahrscheinlich wenig Überraschung, weil wir haben nicht so eine breit gefächerte Meldeliste. Und bei den anderen muss man natürlich gucken, wie die auflaufen. Aber auch da altbekannte, sehr, sehr starke deutsche Spieler. Ich glaube, wir sind auch jetzt nach der Meldeliste so ein bisschen der Underdog.
Auf jeden Fall.
Beziehungsweise vielleicht sogar der Außenseiter und bei uns geht es einfach nur um Klassenerhalt.
So sieht's aus.
Jawohl.
Ja, wir sind ja in der letzten Folge stehen geblieben bei den Miami Open. Da haben wir ja unsere Predictions abgegeben.
Ja, du hast es aufgeschrieben wahrscheinlich, gell?
Ich habe es natürlich aufgeschrieben. Den Zettel habe ich behalten,
den wollte ich gerade sagen.
Ja. Da haben wir ja geschaut oder haben angegeben, Biggest Upset, die größte Überraschung, also Underdog und der Sieger. Und fangen wir doch mal an mit dem Sieger. Starten wir doch damit direkt mal rein.
Ja, und für
nämlich
dich.
Nämlich dein Tipp war ja, dass Alcaraz das Turnier gewinnen wird.
Ja.
Und ich habe gesagt Djokovic. Und Djokovic ist Zweiter geworden. Hat es leider auch nicht gepackt, aber ich war nicht so weit weg.
Nee, du warst nicht weit weg, weil mit Jakob Mendrick für mich total überraschend das Turnier gewonnen hat.
Richtig.
Und im Finale, wie du gerade gesagt hast, Djokovic geschlagen hat. Also absolute Überraschung. Ich habe 2, 3 Matches von ihm gesehen.
Du redest jetzt über Mendrick.
Ja.
Ja. Achso, da kommen wir gleich in der nächsten Kategorie dazu.
Ja.
Jetzt vielleicht erstmal ganz kurz zu Alcaraz, weil du hast gesagt, Alcaraz gewinnt das Turnier. Ich habe gesagt, Djokovic.
Ja, ja.
Alcaraz ist direkt in seinem ersten Match, also in der zweiten Runde, ausgeschieden. Also da warst du ganz weit von weg.
Ja, hat mich gewundert. Ich hatte gedacht, dass er hatte ja in den Worlds jetzt auch nicht so schlecht gespielt. Ja, und jetzt, da hat er ja gemeint, er ist ein bisschen an seiner Nervosität gescheitert. Jetzt in Miami, also bei ihm auch, gerade jetzt, wo die Superstars vielleicht, wie es wäre, von Alcaraz nicht so durchmarschieren, wie wir das vielleicht so von den Top Big Three immer gewohnt waren, ist es einfach alles offen. Ja. Und ich glaube, für die kommt der Cut jetzt gut, auch für den Zverev, der ja auch relativ früh ausgeschieden ist, kann man jetzt mal vorwegnehmen, und Alcaraz, dass es jetzt auf den Sandplatz geht und so ein kleiner Reset ist und da halt wieder die Karten neu gemischt werden. Weil ich glaube, er ist selber mit dem Abschneiden auch nicht dann so sehr zufrieden.
Genau, bevor wir jetzt auf die ganzen einzelnen Runden eingehen und wer alles so ausgeschieden ist, frühzeitig und so weiter, da gehen wir natürlich gleich ausführlich ein. Wir gehen, machen wir weiter mit der nächsten Kategorie, die wir gewählt haben, das war Underdog. Da hatte ich nämlich Mandzsik, der dann das Turnier gewonnen hat am Ende.
Ja.
Also das war wirklich, glaube ich, ein sehr guter Tipp. Und du hattest Rune, der auch direkt in seinem ersten Match in der zweiten Runde ausgeschieden ist.
Perfekt, genau. Wir hatten ja noch gesagt, wir sind mal gespannt, wie Draper und Rune abschneiden, die vorher in den Wells ja beide überragend gespielt haben. Draper das Turnier gewonnen. Ich glaube, Draper ist ja auch
auch direkt sein erstes Match verloren.
Rune auch. Also habe ich da natürlich wieder sehr gut daneben gelegen. Meine ganze Expertise hat sich da wieder gezeigt. Das war's.
Letzte Kategorie. Hatten wir größte Enttäuschung. Da hattest du Zverev, ich Kyrgios. Ich glaube, Zverev war jetzt nicht die größte Enttäuschung. Gibt es noch andere, können wir gleich drauf eingehen, aber war auf jeden Fall nicht überzeugend. Kyrgios kann man auf jeden Fall so durchgehen lassen als Enttäuschung. Wobei man auch da wieder sagen muss, welche Erwartungen hat man überhaupt an ihn?
Genau.
Weil der hat seit 2 Jahren kein Ergebnis gemacht. Und er redet sich vielleicht selbst solche hohen Erwartungen ein oder den Leuten ein, die gar nicht irgendwie an Ergebnissen gemessen werden oder gerechtfertigt sind. Trotzdem natürlich, wenn man ihn reden hört oder das, was so ein bisschen die Erwartungen an ihn sind von allen Seiten, ist natürlich schon eine Enttäuschung, wenn er wieder 2. Runde aus dem Turnier ausscheidet und vor allem auch die Art und Weise, wie. Hast du das Match von ihm gesehen? Gegen Khachanov, sein 2. Runden-Match.
Genau,
Erste Runde hatte er gewonnen und dann 2. Runde gegen Khachanov verloren.
War, erster Satz war ja umkämpft.
Genau,
6-7 verloren und dann, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht nur noch die Hälfte an Energie reingesteckt und dann 0-6 oder 1-6 vom Platz.
0-6?
0-6.
Ja. Er hat wirklich abgeschenkt einfach.
Ja.
Also wirklich abgeschenkt und sogar hat sich im Nachhinein sogar auf Instagram bei seinem Coach entschuldigt, weil er natürlich schon dann gemerkt hat, dass das eigentlich eine absolute Frechheit ist. Ne? Da reisen seine Trainer aus Australien mit ihm da durch die ganze Welt und er schenkt dann einfach ab beim Turnier.
Richtig, und da musste ich dann direkt auch an ein Match von Dimitrov denken, der gegen Cerundolo beispielsweise gespielt hatte. Und ich meine, im ersten Satz hatte er, ich meine, sogar Satzbälle gehabt. Ja, genau, er hatte sogar Satzbälle 5-4 vorne und sogar 15-40 und verliert den Satz 7-6. Ja, und da habe ich gedacht, guck mal, in der heutigen Zeit kannst du nicht einfach sagen, ich höre jetzt auf, ich habe keinen Bock mehr. Und du musst einfach weitermachen, wenn du gegen diese Leute bestehen willst. Weil die können das drehen und die können den Satz auch 7-6 gewinnen. Und das hat mich wieder gezeigt, der Dimitrov, was für eine krasse Einstellung der hat. Der hat es dann gedreht. Ne? Also er hat dann nochmal 6-7 und dann, 6-4 und dann 7-6 gewonnen gegen Cerundolo. Und hat halt nicht wie der Kyrgios im zweiten Satz einfach laufen lassen, weil er den Satz halt unglücklich aus der Hand gegeben hat. Und das ist halt der Unterschied. Ja, das ist das, was der der Kyrgios einfach nicht mitbringt. Aktuell und auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass er es nicht mitbringt.
Schönes Beispiel, weil gestern lief jetzt auch noch ein Match Gasquet gegen Van der Sandschulp. Und der Van der Sandschulp hatte im zweiten Satz schon Matchbälle gegen Gasquet.
Ja.
Hat ihn nicht verwandelt.
Wo war das in?
Ich glaube auch irgendwie Bukarest oder Marrakesch, ich weiß es nicht. Und hat dann den dritten Satz auch in Anführungszeichen durchlaufen lassen mit 0-6. Das ging dann ganz schnell weg. Wie du es gerade richtig gesagt hast, also wenn man dann ein paar Prozent nachlässt, dann bist du weg. Dann schlägt der andere zu. Der Unterschied ist noch, Van der Sandschulp hat es nicht so aussehen lassen zumindest. Ja. Aber der Kyrgios hat schon ganz bewusst allen signalisieren wollen, mir ist das hier alles egal und ich schenke hier ab. Und das ist ja natürlich auch dem Gegner gegenüber, finde ich, sehr respektlos. Einfach abzuschenken.
Ja, wir haben es ja letzte Folge gesagt, wie lange wird er das noch, dieses Spiel auf der Tour noch machen? Jetzt kommt die Sandplatzsaison, sein Belag, den er am wenigsten gerne spielt. Und dann ist es noch ein bisschen Zeit, bis Rasen kommt und auch da die Konkurrenz ist riesig. Und wie lange wird er das noch, das Spiel noch spielen? Also das wirkliche Spiel, das Tennisspiel.
Er hat auch auf Instagram so leicht angedeutet, ob er nicht sogar ein paar Sandplatzturniere spielt. Er spielt halt immer mit diesem Hype und mit seinem ganzen Ungewissen und sowas, aber ob das dann zu was führt, weiß man nicht.
Ja, um zurückzukommen, deswegen, ist es eine größte Enttäuschung, kann man sich, ich glaube, für den Hype, den er erzeugt, ist es vielleicht eine Enttäuschung, von ihm erwarten kann man, glaube ich, nichts. Für mich ist Rune Ja, irgendwo vielleicht dann doch eine Enttäuschung, jetzt erste Runde raus oder sein erstes Match gegen Opelka. Ich glaube auch mit Schiedsrichterdiskussionen und allem drum dran und Riesen wieder auch die Nerven verloren, was ich ja durchaus auch verstehen kann. Aber es sieht man einfach Draper erste Runde raus, in seinem ersten Match raus und Rune, die beiden Finalisten. Es ist einfach, du kannst die Woche vorher im Finale stehen und in der nächsten Woche kannst du in der ersten Runde rausfliegen. Ja, trotz so einem Selbstbewusstsein-Boost ist das momentan, finde ich, so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr.
Ja, ich wollte ja mit dir nur ganz kurz diese Liste einmal durchgehen, weil ich kurz angeben wollte, dass ich gut getippt habe. Ja, und
ich muss jetzt auch einfach mal sagen, du hast wirklich, besser kann man es fast nicht tippen. Ich meine, es wäre jetzt nur noch schöner gewesen, hätte der Djokovic das Finale gewonnen. Du hast
einfach mal Glück gehabt.
Einfach mal vielleicht Glück gehabt. Ich liege ja häufig mit meinen Prognosen daneben. Ja. Aber es zeigt mir, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal reinbreche, wenn jemand meint, Tennis zu tippen, und damit Geld zu verdienen. Da bin ich mal wirklich, da soll er mir mal zeigen, wer das macht.
Vor allem aktuell, du hast richtig gesagt. Ja. Denn nicht nur Rune und Draper sind in der, also in der zweiten Runde, muss ja sagen, ihre erste Runde, weil die sind gesetzt, haben natürlich erste Runde freilos.
Ja.
Ich habe nochmal weitere Namen rausgeschrieben, die natürlich auch sehr überraschend sind. Alcaraz habe ich eben schon angesprochen.
Gegen Goffin
in drei Sätzen verloren. Ja. Dann Medvedev.
Ja.
Hat ganz glatt gegen Munar verloren, 6-2, 6-3, in seiner ersten Runde.
Munar auch jetzt nicht gerade bekannt für der beste Hartplatzspieler, sondern eher auf dem Sandplatz fühlt er sich zu Hause.
Richtig, dann eben Kyrgios haben wir eben schon angesprochen. Das heißt, das sind ganz, ganz viele Namen, die entweder top, top, top in der Welt sind, wie Alcaraz, Medvedev, oder eben die in der vorherigen Woche im Finale standen, wie Rune und Draper.
Ja.
Und du sagst es, du kannst die Woche vorher im Finale stehen, du kannst die drei der Welt sein oder wieder Zverev die zwei der Welt und du hast keinen Freifahrtschein mehr ins Viertel- oder Halbfinale.
Ja.
Es kann alles passieren und so eng wie das aktuell ist, war es, glaube ich, echt schon lange nicht mehr im Herrentennis.
Ja. Zu meiner größten Enttäuschung, weil ich hatte da, glaube ich, den Turnier habe ich genannt, Zverev, ne?
Ja.
Ja, ich meine, klar, es ist jetzt kein Geheimnis, er hat es ja selber auch gesagt, das haben wir in der letzten Folge auch schon besprochen, dass er vielleicht die Südamerika-Tour nicht die schlauste Wahl war für ihn, die noch einzustreuen im Februar. Aber für mich war es dann doch eine Enttäuschung. Ich habe das Match, er hat verloren gegen Arthur Fiel.
Ja.
Und es zeichnet sich immer, immer ab, wenn einer gegen den Zverev sehr aggressiv spielt.
Ja.
Und dem im Endeffekt kaum Luft zum Atmen gibt, dann hat er einfach Probleme. Der Zverev kann das Spiel auch einfach nicht machen. Deswegen die Hoffnung oder diese ersten Anzeichen, die er Ende letzten Jahres hatte, dass er sein Spiel umstellen will. Ich sehe das aktuell gar nicht. Ich glaube, sein Selbstbewusstsein lässt es so aktuell nicht zu. Und hat der Fiel einfach ihn, ja, er war spielerisch einfach besser, fand ich jetzt, ja. Und ich sag mal so, wenn der Zverev nicht seinen Aufschlag hätte, von seinem Spiel von der Grundlinie her, hat er wirklich aktuell ein Problem, weil er damit.
Dann ist der Average.
Ja, dann damit glaube ich nicht, dass er die Top Ten wirklich unter Druck setzen kann mit seinem Spiel, wenn er das so passiv spielt. Sein Aufschlag rettet ihm halt häufig einfach den Arsch, sage ich mal so.
Ja, um jetzt mal bei dem Match zu bleiben oder tiefer reinzugehen. Du hast es eben richtig gesagt. Wenn ein Spieler es schafft, einfach so aggressiv zu spielen und das auch abrufen kann, also nicht einfach sinnlos rumbolzt, sondern wirklich dieses aggressive Spiel beherrscht und das gegen Zverev spielen kann, da kann man ihn richtig in die Bredouille bringen. Und das war ganz schön zu sehen, weil der Fies hat im ersten Satz im Vergleich zum zweiten Satz viel weiter hinten retourniert. Das heißt, er ist im zweiten Satz viel näher in die Linie ran und hat auch den zweiten Aufschläge total attackiert.
Ja.
Wenn man dem eben keine Luft zum Atmen gibt, dann hat der Zverev extreme Probleme, wenn er sich eben nicht so hinten so einnisten kann, hinter der Grundlinie und die Bälle einfach zurückschaufelt, sondern wenn man ihn so sehr unter Druck setzt, dass er gar keine Zeit hat.
Ja.
Und das hat der Fies wirklich unglaublich gut gemacht. Kam, glaube ich, noch dazu, dass der körperlich ein bisschen angeschlagen war, weil er davor schon im Match Krämpfe hatte. Ich glaube, das war gegen Monfils, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Hatte ein unglaublich langes Match und hatte da auch schon Krämpfe. Und hat sich da auch am Ende die Ballwechsel super kurz gehalten, super aggressiv gespielt und hat sich da irgendwie so durchgemogelt, sage ich mal. Und hatte auch gegen Zverev körperliche Beschwerden, hat dann kurzzeitig sich am Rücken behandeln lassen und hat auch dann die Ballwechsel extrem kurz gehalten.
Mhm.
Also hat sich selbst sozusagen zu einem super aggressiven Spiel gezwungen oder wurde gezwungen dazu. Es hat aber funktioniert. Und so glaube, ich sehe noch die anderen Spieler, so kann man den Zverev knacken, wenn man einfach nicht mitspielt, sondern wirklich ihn total unter Druck setzt.
Ja.
Man hat ja extreme Probleme, der Zverev zieht sich immer weiter zurück,
genau,
und kommt dann nicht mehr raus.
Ja, und er kann dieses Umschaltspiel, das ist aggressiv, das klappt fast dann überhaupt gar nicht mehr. Also wirklich fast überhaupt gar nicht mehr. Wenn man noch erwähnen kann, wer auch für mich früh rausgeflogen ist, also ist früh rausgeflogen, also wenn man Top-10-Spieler ist, ist Tsitsipas. Ich glaube auch. Dritte Runde ist zu früh. Auch da habe ich das Gefühl, dass wenn man dieses Jahr die Top 10 durchaus durchgewirbelt werden kann.
Ja. Ja. Vor allem, da werden wir später drauf zu sprechen kommen, die Sandplatzsaison, die ansteht, da haben einige Top-10-Spieler einige Punkte zu verteidigen.
Ja.
Jetzt nochmal eine Frage an dich. Also wir haben es ja eben schon gesagt, einmal das Feld ist einfach super eng zusammengerückt, das Niveau ist unglaublich hoch, dass man eben nicht wie vielleicht auch vor 10 Jahren, dass die Topspieler die ersten 2, 3 Runden einfach easy überstehen und dann haben sie so ihre ersten Aufgaben, also von der ersten Runde an einfach ein ultra hohes Niveau. Glaubst du, dass dadurch, dass die gesetzten Spieler bei den Tausendern eine Runde freilos haben, das ist ja sonst nirgendwo so, bei den Grand Slams ja auch nicht, dass es ein Nachteil ist, weil die kommen in der zweiten Runde gegen einen Gegner, der schon eine Runde gewonnen hat unter den Bedingungen. Glaubst du, es ist dann ein Nachteil vielleicht? Aber wir sehen ja viele Gesetzte, die erste Runde freilos haben und dann in ihrer zweiten Runde ihr erstes Match spielen und direkt verlieren.
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, nicht für jeden, auf jeden trifft das zu. Ja, also beispielsweise, wenn man jetzt den, ich meine, Sinner war jetzt nicht dabei, aber da hat man aktuell, wenn er gespielt hat, nicht das Gefühl, dass er ein Problem hat, gegen jemanden zu spielen, der vorher eine Runde gewonnen hat. Aber ja, für so einen, keine Ahnung, für so einen Gesetzten wie Tsitsipas oder so, der dann erste Runde frei hat, oder einen Alcaraz, der vielleicht auch nicht das Selbstbewusstsein hat, oder auch ein Zverev aktuell, ist es natürlich so, du kommst gegen einen, der schon mal eine Runde gewonnen hat. Und der dann vielleicht gegen Alcaraz spielt oder gegen Zverev spielt, die auch dann nichts mehr zu verlieren haben. Ne? Und ihr wisst ja vielleicht, oder du weißt es ja selber, oder alle, die zuhören, wenn man mal im Turnier die erste Runde gewonnen hat, dann geht auch danach alles deutlich flüssiger von der Hand oder einfacher von der Hand.
Ja.
Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall ein Nachteil ist. Ja.
Weil ein Fitnessvorteil, das glaube ich, spielt keine Rolle bei denen.
Nee.
Bei zwei Sätzen, die sind so fit.
Also genau. Ich meine, Miami hatte auch da jetzt gerade wieder außergewöhnliche Bedingungen, teilweise super hohe Luftfeuchtigkeit. Also ich habe das eine Match gesehen von Dimitrov, der war mit seinem Gegner, die waren komplett, da war die ganze Hose und die ganzen Schuhe gefühlt nass. Klar, das kann schon mal anstrengend sein, aber ich glaube, für die ist es einfach auch irgendwo Standard. Ne? Wie siehst du das mit dem Rast erster Runde?
Ja, ich glaube auch, dass es schwer ist. Man mag ja vielleicht am Anfang denken, oh cool, du hast eine Runde frei und kannst dich besser erholen oder startest frisch ins Turnier, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass es einfach die erste Runde dann unglaublich schwer ist, weil die erste Runde sowieso für alle Spieler schon so ein Abtasten ist, sich an die Bedingungen zu gewöhnen. Kannst du vor so viel trainieren, wie du willst. Im Match ist dann nochmal was ganz anderes, wenn es dann startet. Und wenn du gegen einen kommst, der da schon durchgemacht hat in der ersten Runde, glaube ich, hat der auf jeden Fall einen Vorteil.
Ja.
Denke ich schon. Es sei denn, es ist jetzt ein Spieler, der sich vielleicht durch die Quali gespielt hat und dann erste Runde Hauptfeld und dann schon ein bisschen Körner gelassen hat. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es für die Spieler schwer ist, dann einfach einzusteigen im Turnier.
Ja, vor allem aktuell, gerade wie wir es schon gesagt haben, es ist gefühlt so eng wie, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal so ausgeglichen war. Habe ich so das Gefühl einfach.
Da werden wir auch gleich nochmal drauf kommen. Da habe ich ein paar Zahlen rausgesucht. Es wird heute sehr, sehr viele Zahlen, werdet ihr hören.
Zahlen sind immer gut.
Aber lass uns nochmal kurz über den Überraschungssieger Magic sprechen. Also, du weißt ja, dass ich schon seit ziemlich langer Zeit ein richtiger Fan von dem bin.
Ja, ich hatte ihn ja gar nicht so auf dem Schirm. Das gebe ich ja ganz offen und ehrlich zu. Wie alt ist er jetzt? 19?
Er ist 19. Ich glaube, also der ist so alt wie von Secker, wie Teen, die ganzen jungen Spieler, über die wir in der letzten Zeit sehr, sehr viel reden. Also
richtig.
Er ist ein Jahr älter als von Secker, aber das ist alles, sage ich mal, so ein
Kreis.
Ein Kreis. Aber ich glaube, man hat ihn nicht so auf dem Schirm im Vergleich jetzt zu von Secker.
Hat auch Djokovic angemerkt im Interview, hatte
genau.
Das auch gesagt, dass alle über von Secker reden, auch mit Sicherheit auch zu Recht, aber man darf diesen Magic nicht vergessen, der auch seiner Meinung nach eine Wahnsinn Zukunft vor sich hat. Und das hat er gesagt, bevor er das Turnier jetzt gewonnen
Richtig.
Hat. Also die anderen Spieler haben das auch schon natürlich, wahrscheinlich viel mehr eher als wir, schon auch auf dem Schirm.
Ich glaube, der Unterschied ist einfach nur, dass der schon so reif wirkt, der Magic. Durch seine Art, wie er so läuft und wie er sich gibt. Der wirkt einfach schon sehr erwachsen. Der von Secker wirkt einfach doch unglaublich jung. Und ich glaube, das ist halt für viele Zuschauer dann wow, der Fonseca muss unglaublich jung sein und der spielt dann noch, sag ich mal, ein sehr, so ein Sensationstennis.
Unglaublich. Als der Magic
mehr vielleicht. Als der Magic, genau. Ja. Das habe ich ja schon mal gesagt, sieht man ja auch an den Instagram-Followern, der Fonseca hat über 1 Million und der Magic hatte, glaube ich, gerade so 50.000 jetzt nach seinem Miami-Sieg. Das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied auch von der Wahrnehmung, aber er spielt unfassbar, der Magic.
Ja, also wie gesagt, zu der Story kann man vielleicht sagen, dass er körperliche Probleme hatte, bevor er überhaupt bei Miami angetreten ist. Und er hat das ja auch im Interview gesagt, er dankt im Endeffekt dem Physio, der ihm dann nochmal geholfen hat. Er hatte schon einen Zettel in der Hand, sozusagen zurückzutreten, aber der Schiedsrichter war irgendwie gerade beim Mittagessen und konnte den Zettel nicht an sich nehmen, so ungefähr. Und dann hat er es doch nochmal geschafft, auf den Platz zu gehen und hat dann gespielt und hat am Ende des Tages das Turnier gewonnen. Also vielleicht auch für wieder so ein mentales Ding, wenn man nichts erwartet, läuft es meistens am besten.
Hat mich ein bisschen an die Boris Becker-Geschichte in Wimbledon erinnert, der eigentlich aufgeben wollte und dann doch weitergespielt hat und dann Turnier gewonnen hat.
Ja, so, manchmal, so wenn man vielleicht nichts von sich selbst erwartet und denkt, es kann ja nur noch, schlimmer kann es nicht mehr werden, dann plötzlich kann man ganz befreit aufspielen. Ja, hat natürlich, ich glaube, erste Runde direkt gegen
erstmal gegen Bautista Agut gespielt.
Okay, gut.
Den haben wir ja vorhin hier auch schon spielen sehen, hier live auf Sand. Da haben wir auch schon beide gesagt, es ist einfach nicht mehr so, ich sag's mal, so modern, das Tennis, ne?
Ja, es fehlt so ein bisschen, ich meine, wir wollen jetzt nicht lange über Bautista Agut sprechen, aber es fehlt dann bei ihm halt so ein bisschen die Durchschlagskraft gefühlt.
Trotzdem hat er sich in 3 Sätzen durchgesetzt. Also
genau.
Das war auf jeden Fall trotzdem ein Fight.
Und dann zweite Runde für ihn und bitter für den Draper. Sozusagen direkt erste Runde gegen den späteren Turniersieger, gegen Draper. Aber musst du erstmal schlagen.
7-6, 7-6.
Das Match habe ich gesehen. Und da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, das ist sau eng. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also hier spielt der Indian Wells Turniersieger gegen den Magic, 19-Jährigen. Und das ist so krass eng. Also das war ja wirklich auf Messerschneide. Hätte jeder gewinnen können. Magic gewinnt das. Und ja, ich meine, die Namen, die er danach geschlagen hat, sind also auf jeden Fall beachtlich. Ne? Also man darf das nicht vergessen, dass er 19 Jahre alt ist und schlägt halt Leute wie in den späteren Runden Arthur Fields dann im, wann war das?
Also erstmal Safiulin.
Saviolen, ja, ich meine, so ab dem
Viertel. Dann Machatsch freilos gehabt und dann Fields, Fritz und dann Djokovic.
Und dann im Finale Djokovic und irgendwie sagt er auch im Interview, das war der Spieler, der ihn eigentlich ja dazu gebracht hat, Tennis zu spielen. Ich glaube, da ist ein, was haben sie heute, habe ich gesehen, ein Unterschied von 18 oder 19 Jahren zwischen den beiden. Das heißt, als der Djokovic auf der Tour war und seine ersten Matches wahrscheinlich gerade gespielt hat, ATP-Matches, da war der, Magic noch nicht mal in Planung wahrscheinlich. Ja, ist schon eine krasse Story. Da hätte ich wieder mein Geld verloren. Ich hätte im Finale ganz klar auf Djokovic getippt. Allein schon die Erfahrung und allem drum und dran. Ja, also Magic, einfach muss man den Hut vorziehen vor der Leistung, dass er da im Finale Djokovic 7-6, 7-6 schlägt. Das ist schon unglaublich.
Absolut.
Ja.
Was ich habe aber fairerweise, muss ich sagen, ich habe keinen Ballwechsel vom Finale gesehen, weil das war ja auf deutsche Zeit 20 Uhr angesetzt, dann war Regen, dann lief das erst irgendwie um 1 Uhr nachts, da habe ich nichts mehr gesehen.
Ja, ich hatte mich auf das schöne Finale gefreut, 20 Uhr und dann gesagt, Randy Lay, aber du kannst bei, kann ich all jedem auch nur empfehlen, bei YouTube gibt es immer schöne Zusammenschnitte, wo jeder einzelne Punkt einfach hinterher geschnitten wird und man halt das Match sozusagen ohne die lästigen Unterbrechungen sehen kann. Und ja, was ich mir vorstellen kann bei Magic, der bewegt sich unglaublich gut, hat stabile Vorhand, Rückhand, für mich so ein Ticken noch, ich meine, was sagt man jetzt über jemanden, der Miami Open gewonnen hat, ein Ticken noch aggressiver und dann ist es für mich der nächste Top-10-Spieler. Also nicht so jung, 19 Jahre alt, der hat noch so viel Potenzial, sich zu verbessern. Das wird für die etablierten Spieler, ich nenne mal diese ganze Reihe, Ože, Aliassime, Shapovalov und ich sag mal so aus in dem Alter, Zverev und wie sie alle heißen, ja, Tsitsipas, da kommt was nach, da müssen die sich, also wenn nicht warm anziehen, sondern aber mal richtig warm anziehen.
Absolut. Was mich abgesehen von seinen spielerischen Qualitäten einfach beeindruckt bei Magic ist, die Art und Weise, wie er mit 19 spielt. Der wirkt so reif, der wirkt so aufgeräumt, der wirkt so cool auf dem Platz. Der zeigt überhaupt keine Nerven.
Ja.
Der hat so ein bisschen, erinnert er mich so von seiner Art auf dem Platz, wie Marat Safin, so ein cooler, unaufgeregter Typ, ja, also sehr coole Art. Und der Djokovic hat es auch gesagt, das ist schon eine Gabe, wenn du in den wichtigen Momenten so spielst und vor allem so servierst,
ja,
bei allen Big Points. Der Djokovic meinte, alle Big Points hat der Magic gewonnen in dem Finale, bei einem 1000er, bei seinem allerersten 1000er.
Ja.
Das kannst du nicht lernen. Nee. So, da musst du schon einfach was Besonderes haben, dass du das so machst.
Auf jeden
Fall. Das ist einfach sehr, sehr viel wert, dass du in so Momenten dann dein bestes Tennis abrufst,
ja,
und nicht nachdenkst. Wenn wir einfach noch mal jetzt ja, weitere Überraschungen angucken oder Spieler, die dich beeindruckt haben. Also ich gehe mal ganz kurz aufs Achtelfinale. Da haben wir gerade mal vier Spieler in den Top 10 dabei. Nämlich Zverev, Djokovic, Roth und Fritz. Und nur zwei davon haben es ins Viertelfinale geschafft. Also ab Viertelfinale nur noch zwei Spieler in den Top 10. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ne? Wieso das vielleicht alles so schwer geworden ist aktuell. Aber wer war denn für dich nochmal ein Spieler, der dich vielleicht nochmal positiv überrascht hat? Ja, zum Beispiel jetzt Djokovic, dass er jetzt in dem Finale stand, oder Dimitrov ist so ein Fall, der ja im Halbfinale stand. Gab es sonst jemanden, der vielleicht für dich so ein bisschen ja, eine positive Überraschung war? Neben Magic jetzt. Ich kann ja vielleicht mal anfangen, ja? Ja,
fang du mal an.
Also, ja. Beispielsweise hat mich Fields total überrascht wieder, ja, einfach weil er auch noch total jung ist, ja. Der Fields ist auch erst 20 Jahre alt, der ist ein Jahr älter als Magic und verliert dann gegen Magic im Viertelfinale und hat ihn, den Zverev geschlagen. Und natürlich auch so ein Spieler wie Dimitrov, ja, der ist jetzt auch in einem gewissen Alter. Der Dimitrov ist jetzt 33 und ist dann trotzdem in der Lage, sich dann einfach mal in so ein Halbfinale zu spielen.
Ja.
Also um 1000er, womit man ja eigentlich jetzt vielleicht gar nicht mehr so rechnen würde, aber trotzdem schaffen es dann solche alt etablierten Spieler, dann doch nochmal bei so einem Turnier so ein Ergebnis zu erzielen. Und damit sichern die sich natürlich auch wieder Punkte für die Weltrangliste, um weiterhin da irgendwie ihren Platz zu sichern.
Auf jeden Fall. Also ja, Überraschung. Wenn man von Djokovic von Überraschung spricht, dann finde ich das immer, das sollte man nicht in einem Atemzug erwähnen. Das ist, bei Djokovic ist nie eine Überraschung. Aber ja, man darf auch nicht vergessen, sein Alter inzwischen, wie fit er wirkt und dass er, der hat ja gefühlt schon mit drei Generationen konkurriert und passt sich jetzt auch der neuen Generation an und gewinnt da. Und auch wenn jetzt vielleicht aktuell nicht mehr diese Regelmäßigkeit in Turniersiegen kommt, ist es halt trotzdem wieder mit, zeigt mir wieder, mit Djokovic musst du jeden Moment rechnen. Es zeichnet sich für mich wieder ab. Er bereitet sich einfach auf die Sandplatz-Saison vor und er weiß, wann er seinen Höhepunkt erreichen muss und es wird bei den French Open sein, davon gehe ich aus. Und man muss mit ihm wieder für die ganz großen Titel in dieser Saison 100% rechnen. Da bin ich fest von überzeugt. Hätte er nicht bei den Australian Open die Verletzung gehabt, wer weiß, wo das hingegangen wäre, die Reise. Und da ist er für mich einfach wahrscheinlich der beste Spieler aller Zeiten, was das angeht, dass er es schafft, auf den Punkt, wenn es drauf ankommt, sein bestes Tennis auch abzurufen.
Ganz kurz noch zu Djokovic.
Ja.
Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich mir bei der Zusammenarbeit mit dem mit Murray da so ein paar Fragezeichen habe. Ich nicht weiß, wie das funktioniert, wo das hingeht.
Ja.
Da war ich jetzt, also haben sie ja sehr positiv überrascht jetzt. In Miami, das hat ja wieder sehr gut funktioniert. Trotzdem habe ich so drei Fragezeichen bei der ganzen Sache.
Ja.
Generell zu Djokovic, aber auch zu dieser Konstellation. Erste Sache ist, ich habe das Gefühl, der Djokovic, der war in der Vergangenheit auch immer bekannt dafür, dass er seine Box, wenn es sich läuft, richtig ankackt und da seine Emotionen rauslässt und da richtig eklig wird, aber daraus irgendwie Kraft zieht und dann besser spielt. Ich habe das Gefühl, der traut sich das aktuell nicht, weil der Murray da drin sitzt. Der ist sehr, sehr zurückhaltend. Und ich glaube, dass er das irgendwie diese Emotionen nicht rauslassen kann und dadurch auch, dass sein Spiel einfach darunter leidet, weil er braucht das, diese, einfach seine verrückten Ausraster, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und die zeigt er aktuell nicht. Und ich glaube, dass der dadurch schwächer ist. Vielleicht erstmal dazu.
Okay, interessant. Ja, ich meine, er hatte sie letztes Jahr auch, die Ausraster oder dieses Ding in 2024, hat er in Anführungsstrichen nur Olympia gewonnen. Ja.
Ja.
Und
aber du erinnerst dich, Olympia, wie er den
ja,
Goran Ivanišević in der Box angekackt, genau, hat. Genau,
ja. Ich gebe dir recht, es kann schon sein, dass es ein Ventil ist, was er da immer braucht. Trotz allem kann es, glaube ich, also ich bin trotzdem noch davon überzeugt, man muss ja mal überlegen, Australian Open verletzt leider raus, war trotzdem Alcaraz geschlagen, mega starkes Turnier für ihn wieder. kommt nach der Verletzung zurück, spielt er natürlich nicht sein bestes Tennis. Ist ja auch verständlich, aber jetzt Miami Open, das war auf Messerschneide, das hätte er auch gewinnen können. Deswegen sage ich mal, man muss dem ganzen Ding einfach nochmal ein bisschen Zeit geben, um dann wirklich drüber urteilen zu können. Vor allem dann, wenn es wieder auf die allergrößte Bühne, die jetzt kommt, French Open, zugeht und da werden wir, da wird man sehen, wenn es dann gegen, keine Ahnung, im Halbfinale gegen Sinner geht, der dann wieder spielen darf, oder gegen Alcaraz, wenn die beiden überhaupt so weit kommen. Aber wo wirklich das allerbeste Tennis abgerufen werden muss und er auch wieder unter Druck gerät, ob er das dann abrufen kann.
Okay.
Bin ich gespannt.
Zweiter Punkt ist, du hast gerade gesagt, dass er sich unglaublich gut bewegt, unglaublich fit ist. Das fand ich auch. Also der hat sich bewegt. Das war der wie ein Anfang 20-Jähriger.
Besser als ein Anfang 20-Jähriger.
Das ist wirklich Wahnsinn. Aber da stelle ich mir die Frage, er musste sich so viel bewegen, weil er gefühlt sehr defensiv war. Mhm. Ja. Wenn wir uns mal an Federer zurückerinnern oder auch Nadal in ihrem gehobenen Alter, haben die ihr Spiel so umgestellt, dass sie die Ballwechsel verkürzt haben, unglaublich aggressiv gespielt haben. Also ich erinnere mich an Australian Open 2017, 18, wo Federer doch mal eine Hochphase hatte. Der hat so aggressiv gespielt, der hat die Ballwechsel so kurz gehalten, weil er auch langfristig, also über ein ganzes Match gesehen oder ein ganzes Turnier, nicht in der Lage ist, diese hohen Ballwechsel da mithalten zu können. Das ist ja vielleicht auch das, was dem Djokovic bei den Australian Open passiert ist, dass irgendwann meldet sich dann der Körper in dem Alter, der ist jetzt 38. Glaubst du, dass er zu passiv spielt und er müsste sein Spiel aggressiver machen jetzt in seinem Alter? Viel, viel aggressiver spielen?
Ich glaube, das ist nicht sein Spielstil. Ich hatte den Podcast gehört von Roddick mit Nadal. Das war ein sehr interessanter Podcast. Könnt ihr mal reinhören zu unserem Podcast-Kollegen Randy Roddick. Da hat er gefragt, ja, zu den einzelnen Spielern, wie hast du gegen Federer gespielt oder gegen Djokovic, und ich will jetzt gar nicht auf Federer eingehen, weil auf Djokovic hat er gesagt, so, er war der beste Spieler, gegen den man jemals gespielt hat, wenn es um die sozusagen diese Ballkontrolle angeht. Er konnte den Ball am besten kontrollieren und ich glaube, das ist genau sein Spiel. Der Djokovic schafft es durch seine Konstanz, durch seine Schläge, die jetzt nicht brachial sind. Also ich meine, man sieht von ihm auch, dass er mal eine Vorhand durchlädt oder so, ja. Aber er macht das Feld für den Gegner so klein. Ja, du kannst dir es nicht erlauben, mal einfach irgendwo hinzuspielen, weil auch das nutzt natürlich auch ein Djokovic aus, aber diese Präzision bei ihm, die er ja, wo man das Gefühl hat, er kann den Platz gar nicht, die Ecke verfehlen. Und ich glaube, dass das sein Spiel ist und damit hat er am meisten Erfolg gehabt. Ich glaube trotzdem, dass bei ihm aktuell einfach so auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein fehlt und viele vielleicht so einfache Sachen, denn die für ihn selbstverständlich sind, noch nicht so richtig funktionieren. Aber den Fehler mache ich nie wieder, einen von diesen dreien abzuschreiben. Und ich glaube nicht, dass dieses hyperaggressive Spiel sein Spiel ist, weil man muss einfach mal sagen, ein Top-10-Spieler ist der Djokovic mit seinem Volleyspiel definitiv nicht. Mit seinen Schmetterbällen. Ja, also er ist mit seinem Netzspiel. Entschuldigung, ja. Mit seinem Netzspiel, das wollte ich sagen. Mit seinem Netzspiel. Also er ist jetzt, wenn er da jetzt aggressiver spielt, dann wird es auch zwangsläufig dazu hinauslaufen, dass er mal wieder mehr ans Netz vorrücken muss und wie auch immer. Und das ist auch nicht sein Spiel. Also wir haben häufige Matches von ihm gesehen aus der Vergangenheit, wo man sich denkt, jetzt geht doch mal vor ans Netz, geht doch mal vor. Aber er bleibt halt, er zermürbt den Gegner so krass, bis der vielleicht auch die Fehler macht oder dann so kurz wird, dass der Djokovic halt seine Winner schlagen kann. Oder was man auch bei dem Turnier wieder häufig gesehen hat, ist, wie er aus der Defensive agiert, Ausfallschritte, was er für Bälle holt. Ich habe nicht das Gefühl, dass der irgendwie in seinem Alter an irgendeiner Stelle Einbußen gemacht hat. Ich sehe es nicht. Auch ich sehe es noch nicht.
Also ich habe da nur so ein, wie gesagt, so ein Fragezeichen, weil ich glaube, dass du natürlich logischerweise irgendwann mit 38 dich dann halt nicht mehr so schnell regenerierst nach solchen langen Matches wie mit 20. Und das ist dann in so einem Grand Slam, wenn wir jetzt auf Hinblick auf die French Open gucken, er spielt dann vielleicht, keine Ahnung, ein paar längere Matches, ob er dann im Halbfinale, Finale, wenn es soweit kommt, dann nochmal die Energie hat, dann wirklich nochmal alles rauszuholen, wenn es wirklich drauf ankommt. Da glaube ich, mit der Art und Weise zu spielen, ist es was anderes als Federer damals im Alter.
Ich bin gespannt, ja. Also ich bin da wirklich gespannt, was ihn angeht. Aber ich würde, wenn ich müsste, würde ich immer auch auf ihn tippen. Ja, auf jeden Fall. Und dass er sagt, eine weitere Überraschung. Also ich habe das
Ganz kurz noch, ich hatte drei Punkte noch.
Ja, auch dritte noch.
Einen letzten dritten Punkt. Ja. Und zwar hat er ja gesagt, er möchte nur noch um die großen Turniere spielen und Titel spielen. Glaubst du, dass das nicht so aufgeht bei ihm, weil er vielleicht dann zu wenig Selbstvertrauen hat, weil er einfach dann wenig gewinnt und er müsste vielleicht auch mal kleinere Turniere wieder spielen, also kleinere in Anführungszeichen 500er, vielleicht auch mal ein 250er, was er auch mal gewinnt, um mal Selbstvertrauen zu haben.
Ja, ich meine mich ja zu erinnern, dass er das auch ein bisschen umgeworfen hat, dieses Jahr gesagt hat, er möchte mehr Turniere spielen, um einfach vielleicht auch wieder ein bisschen mehr in den Rhythmus reinzukommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass er jetzt, was Turniersiege angeht, in den letzten 2 Jahren jetzt natürlich jetzt nicht die Ausbeute hatte wie zu seiner Top-Zeit, wo der halt zu jedem Turnier gefahren ist und es war klar, entweder Finale oder Sieg, ja, oder wahrscheinlich mehr Sieg als nur Finale. Und dass er da einfach auch im Rhythmus bleiben muss, weil man merkt das natürlich schon, dass einfach diese Match-Praxis auch bei ihm vorhanden sein muss. Er braucht das mit Sicherheit nicht so viel wie jemand anderes, ja. Ich meine, er kommt nach einer Verletzung zurück und man hat nicht das Gefühl, dass er jetzt lange braucht, um reinzukommen. Ja, aber
du brauchst schon Siege
einfach. Ich glaube schon, dass du einfach Siege brauchst, Selbstbewusstsein. Das ist was ein Djokovic auch braucht. Ja.
Okay, das war's zu Djokovic, worüber ich mir die letzten Tage meinen Kopf zerbrochen habe, als ich im Bett lag.
Genau, man kann ihn ja, ist ja ein umstrittener Charakter, was den Tennis angeht. Also die einen hassen ihn, sage ich mal. Also er polarisiert ja schon mit seiner Art und Weise, ja. Für mich ist es trotzdem einfach einer der beeindruckendsten Spieler, den wir die letzten 25 Jahre gesehen haben. Die Art und Weise, wie er auf dem Top-Niveau bleibt und wie professionell er ist, das ist schon was, der hat ja einfach Generationen geprägt und war ein Vorbild, muss man einfach so sagen.
Du hast gesagt, doch eine Überraschung.
Ja, nicht Überraschung, welches Mensch mich wirklich beeindruckt hat. Und da, das habe ich mir, wenn ich mich selber mal in die Situation zurück. Wir haben jetzt beide haben am letzten Freitag und gestern ein bisschen Match gespielt einfach. Und man kommt ja häufig in die Situation, dass man mal frustriert ist, es läuft irgendwas nicht, ja, ärgert sich und denkt sich so, oh scheiße, ich habe wieder nicht das gespielt, was ich wollte. Ich liege 4-1 hinten, obwohl ich 4-1 führen müsste. So und denkt man ja immer, weißt du. Und da habe ich mich, das hat mich das Match vom Dimitrov gegen Cirundolo wirklich beeindruckt. Diese mentale Stärke, die der Dimitrov hatte. Wie gesagt, führt 5-4, hat 2 Satzbälle und gibt den Satz 7-6 ab. Und du denkst dir so, und das ist bei denen ja, dass ja jeder Punkt ist ja, als ob es um Leben und Tod geht, wenn die beiden gegeneinander spielen. Weißt, es ist ja nicht so, dass du vielleicht gegen einen Federer gespielt hast und der hat ja einfach mal kurz mal so 10 Winner reingedonnert, weil du denkst, sehr gut, okay, habe halt jetzt verloren, konnte nichts machen. Ja. Aber es ist halt so, jeder Punkt ist 15 Mal geholt und mit Ach und Krach gewonnen oder verloren. Und dann verliert er den Satz 7-6 und du denkst dir so, ich könnte verstehen, wenn er gebrochen ist.
Ja.
Aber der macht einfach weiter.
Ja.
Der putzt seinen Mund ab, hockt sich auf die Bank, steht wieder auf und macht weiter und gewinnt es dann. Und das fand ich schon beeindruckend, einfach dieses, ja, ich meine, es ist immer dieses blöde Wort heutzutage, aber dieses Mindset zu haben, okay, von 3 Chancen habe ich jetzt eine verkackt, einen Satz, ja, ich hätte es gewinnen können, hab's nicht gewonnen, weiter geht's, nochmal neu. Es geht, der zweite Satz geht für ihn und für mich von vorne los, ich muss wieder am Limit spielen, um das zu gewinnen. Und das ist schon, finde ich, echt beeindruckend, wo sich einfach jeder eine Scheibe von abschneiden kann, dieses Ding, diese Einstellung zu haben, okay, ich habe jetzt mal 2-3 Spiele unglücklich verloren oder auch schlecht gespielt, aber es muss weitergehen. Es führt nichts, es bringt nichts, ich krieg's nicht geschenkt. Es bringt auch nichts, wenn ich jetzt hier so tue, als ob, dass ich frustriert bin und irgendwie so ein bisschen laufen lasse. Du kriegst es, dein Gegner wird es dir nicht schenken. Du musst weitermachen. Und das fand ich schon beeindruckend, weil das musst du erstmal im Kopf so hinkriegen. Also das fand ich schon beeindruckend. Hat auch gewonnen, also das ist Respekt.
Ich glaube, da hast du dir auch ein schönes Beispiel rausgesucht, denn der Dimitrov hat ja auch schon in einigen Interviews gesagt, dass er schon realisiert hat, dass seine Karriere sich so langsam dem Ende zu neigt. Das ist 33, so fit wie der ist, kann der bestimmt auch nochmal 5 Jahre spielen,
ja.
Aber auf diesem absoluten Top-Niveau und er einfach jedes Spiel genießt.
Ja.
Und so sieht das auch wirklich aus. Also er fast schon zelebriert jedes Match bis zum bitteren Ende und kämpft und fightet und gibt da nichts her.
Ja.
Und ich glaube auch mit dem Hintergedanken einfach, dass er weiß, okay, meine Karriere ist auch irgendwann zu Ende und dann kann ich solche Matches nicht mehr spielen. Und so wirkt es auf jeden Fall, dass er das verstanden hat, dass er einfach das Maximale versucht rauszuholen. Ja. Und so eine Rune zum Beispiel oder auch Kyrgios, die könnten sich da eine Scheibe von abschneiden. Die sieht man sehr, sehr häufig, dass die den Kopf in den Sand stecken und sich ärgern und dann aus dem Turnier rausgehen und eigentlich haben durchlaufen lassen.
Ja.
Da ist ja wirklich schon ein Paradebeispiel. Aber ich glaube, jeder Spieler, egal in welchem Alter, kann das nämlich auch für sich rausziehen.
Ja, ich meine, guck dir die Medenspiele an. Das gilt ja auch für uns. Du verlierst den ersten Satz ganz unglücklich, 7-5, 7-6, wie auch immer. und bist dann für den zweiten Satz so ein bisschen gebrochen, ne? Und das ist halt, wie gesagt, da muss man sich einfach eine Scheibe von abschneiden, dass man einfach sagen muss, ja, okay, ist jetzt nicht so gelaufen und weiter geht's, ne? Und das ist schon
ist ja, manchmal nicht so einfach, weil es gibt Tage, so, da gehst du, stehst du auf, bist schlecht gelaunt, gehst ja, auf den Platz, bist müde und gereizt und da denkst du dir so, was ist eine Scheiße heute. Aber eigentlich muss man mal reingehen und sich denken, jetzt ist die Mähensaison, wir haben alle ein Jahr drauf gewartet.
Richtig.
Ich habe jetzt vielleicht meine 6, 7 Spiele, die sollte ich vielleicht wirklich genießen und voll spielen und nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken.
Und wenn du das machst und gewinnst dadurch mal ein Match, weil du weiter gekämpft hast, gewinnst du 1-6, ein Match, dann 7-5, 7-6 im zweiten und dritten oder Matchbreak, dann hat sich schon gelohnt.
Aber selbst, so ist es bei mir zumindest, selbst wenn du auch ein enges Match verlierst und du hast richtig gefightet, dann ist es vielleicht im ersten Moment bitter, aber ein paar Stunden später, trotzdem denkst du dir so, eigentlich war es geil.
Ich sage ja, ich habe ja früher immer meinen Tenniskindern im Training gesagt, man ärgert sich ja im Nachhinein immer über die Niederlage viel mehr darüber, dass man vielleicht nicht in der Situation, man ärgert sich ja meist gar nicht so sehr über die Niederlage, sondern die Art und Weise, wie man verloren hat. Also habe ich wirklich 100% reingelegt? Genau. Habe ich das gespielt, was ich mir vorgenommen habe? Habe ich in den entscheidenden Momenten wieder nur den Ball reingelöffelt oder und Mondtennis gespielt? Oder habe ich wirklich gesagt, oh, ich will das Spiel mal in die Hand nehmen? Ja, das sind ja die Sachen, über die man sich ärgert. Und gar nicht so sehr meistens über die, vielleicht über die Niederlage. Also bei mir ist das häufig so. Ja. Sei denn, du hast einen Tag gehabt, wo gar nichts läuft.
Ja, also schönes Beispiel.
Ja.
Und ich glaube, damit können wir auch Miami abschließen.
Können wir abschließen, ja.
Es lief ja parallel zu Miami, beziehungsweise die Tausender laufen ja mittlerweile über 2 Wochen. In diesen 2 Wochen liefen einige Challenger.
Ja.
Gerade in der letzten Woche liefen 4 Challenger in Neapel, in Girona und dann noch ein Challenger in Mexiko und in Chile.
Für alle, die es vielleicht nicht wissen, so, das ist so die zweite Kategorie. Ja, also wenn die zweite Garde spielt ja vielleicht so ab, ich würde mal sagen, ab Tabellenplatz sage ich schon, ab Ranglistenplatz 100, so in der Regel abwärts, oder ist Entschuldigung, aufwärts bis 300 findest du also die Challenger, den Challenger-Krieg findet da statt, sage ich jetzt mal direkt.
Und als wir uns dann so ein bisschen die Tableaus angeguckt haben und auch so die Viertelfinals, da haben wir schon gedacht, so, das ist wirklich so unfassbar stark besetzt.
Ja.
Und natürlich spielt da eine Rolle, dass das Sandplatzturniere sind und viele Spieler sich jetzt einfach frühzeitig auf die Sandplatzsaison in Europa vorbereiten wollen und dadurch halt vielleicht auch mal einen Challenger spielen und nicht warten, bis jetzt das erste ATP-Turnier, nämlich diese Woche, startet. Und natürlich auch dadurch, dass das Masters in Miami über 2 Wochen geht, wollen viele einfach nicht eine Woche Leerlauf haben und spielen dann vielleicht schon einfach schon mal ein Turnier. Das spielt auf jeden Fall mit rein. Aber da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, okay, das bedeutet ja aber auch, dass die Weltrangliste, dass nicht nur noch die Top 100 oder Top 150, wie man immer gesagt hat, einfach so die Top-Leute sind, sondern auch darüber hinaus. Ich habe mir mal die Weltrangliste mal genauer angeschaut. Deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, heute kommen einige Zahlen. Man kann wirklich bis zu 250, 300 runtergehen und sieht Namen, die man auch schon in den Top 10 gesehen hat.
Ja.
Ja. Und ich kann ja mal ein paar Namen mal vorlesen mit ihren aktuellen Rankings und dann kannst du ja einfach mal schätzen, was deren bestes Ranking war.
Okay.
Das sind jetzt alle Spieler, die jetzt auch schon ein bisschen, ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Die sind alle über 30, bis auf der erste, nämlich Christian Garin, ein Chilene. Der steht aktuell 156 in der Welt. Was glaubst du, war sein bestes Ranking?
Ich meine, der war verletzt auch eine Zeit lang, aber ich glaube, sein bestes Ranking war auf jeden Fall, glaube ich, mal ein Top-30-Spieler.
Der war 17 der Welt.
17, okay.
Steht jetzt 156.
Ja.
Überleg dir das mal.
Schöne Vor, du spielst Challenger, erste Runde gegen den.
Geil. Dann Nikolaj Basilashvili. Ja, ist 33 Jahre alt, aktuell 157 der Welt.
Ich glaube, der war auch ein Top-20-Spieler.
16 der Welt.
16 der Welt.
Gasquet, glaube ich, kennt jeder. Kann ich ganz schnell durchgehen. Ist jetzt 38 Jahre alt, ist aktuell die 159 der Welt. Und bestes Ranking war 7.
Ja, Top 10. Ja.
Wawrinka, 40 Jahre alt. Aktuell 170 Top der Welt. 3 der Welt.
Ja.
Karatsev ist 31 Jahre alt. Ist aktuell die 191 der Welt. War die 14 der Welt.
Ja.
Köpfer, 30 Jahre alt. Aktuell 185 der Welt. War die 49 der Welt. Und Evans, auch ein schönes Beispiel. Daniel Evans ist 34 Jahre alt.
Auch Top 20 Spieler.
Und ist aktuell die 202 der Welt. Der war 21. War
21, okay. Ja.
Und da waren noch viele, viele weitere Namen. Das ist einfach jetzt mal nur die prominentesten, die ich rausgesucht habe. Viele von denen oder einige haben auch schon ihr Karriereende angekündigt.
Mhm.
Aber trotzdem tummeln die sich noch in den ersten 200 der Welt und spielen eben Challenger und ATP-Turniere. Und die sind in den Zirkus noch voll dabei.
Ich hatte nur Auszüge von einem Interview gehört oder jetzt gelesen von Köpfer. Ich glaube, er hatte das auf Deutsch gehabt mit irgendeinem deutschen, ich weiß es nicht, Zeitung, was auch immer war. Und wann auch er sagte, weil er gerade auf der Challenger-Tour unterwegs ist, es ist einfach, das Niveau ist so gut geworden. Das war vor, als er damals in die Challenger-Tour eingestiegen ist, noch nicht so. Es wäre einfach unfassbar stark, das Niveau. Das ist bestätigt ja vielleicht auch das, was wir vermuten, dass es einfach alles so eng beieinander gerückt ist. Das Niveau ist in der Breite nochmal viel, viel besser geworden. Und was man auch sagen muss, bei den Challengern jetzt, ja, wir haben ja auch viele Spieler gesehen, die teilweise Top 50 Spieler, die bei dem Challenger teilgenommen haben, weil Miami einfach und die 1000 da jetzt nicht mehr eine Woche sind, sondern ich glaube mindestens 10 Tage. Ich finde es auch einfach zu lang.
Ja.
Also wenn man sich überlegt, das ist einfach wie ein Grand Slam schon fast. Und wenn du halt der erste Runde rausfliegst, wie jetzt sage ich mal, ich sage jetzt einfach mal einen Namen wie ein Draper, der denkt sich halt auch so, ja gut, okay, jetzt habe ich 2 Wochen Pause, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja nochmal, ich habe mich nicht gut gefühlt, ich fahre jetzt zum Challenger, der kriegt ja sowieso eine Wildcard, ja, weil die freuen sich ja, wenn der kommt. Ja, ist ja natürlich mega. Und dann spiele ich halt dort noch ein Sonntagsturnier, ist doch super. Ja klar, nimmt natürlich Plätze weg für einen schwächeren Challenger oder für jemanden, sag ich mal, der eigentlich für die Challenger-Tour vorgesehen ist, ne? Und das macht halt, dieses Challenger-Game ist aktuell, also da, es lohnt sich für alle, wenn ihr einen Challenger bei euch in der Umgebung habt oder ihr sagt, ihr wollt euch mal Tennis angucken und Ticketpreise sind erschwinglich und man kriegt auch noch Ticketpreise, guckt euch Challenger an, siehst du geiles Tennis.
Da passt auch das Zitat von TFO ganz gut, der in Miami kritisiert wurde, dass er ja auch, glaube ich, in dem Jahr es nicht einmal geschafft hat, 2 Runden in Folge zu gewinnen. Der hat dann gesagt, Zitat von ihm, ich habe das jetzt auf Deutsch übersetzt, die Überraschungen machen mir mittlerweile gar nichts mehr aus. Ich bin jede Woche frustriert. Ich sage es immer wieder, ich bin jetzt schon eine ganze Weile auf der Tour unterwegs und das generelle Spielniveau war noch nie so hoch wie jetzt. Mhm. Es gibt Routiniers, die sich weiterhin behaupten, junge Spieler, die an die Spitze drängen und sich einen Namen machen wollen und die Topspieler, die sich sehr wie nie zuvor festbeißen. Die Tour ist verrückt, alle Jungs spielen hier auf einem unglaublich hohen Niveau.
Ja, fasst es, finde ich, sehr gut zusammen. Braucht man nichts hinzuzufügen. Ja.
Eben habe ich ja Spieler genannt, die einfach jetzt schon am Ende ihrer Karriere sind, aber trotzdem eben noch in den ersten 200 sind und da einfach noch mitmachen und den jungen Spieler ärgern.
Ja, wir gucken hier gerade im Hintergrund, Wawrinka ist 40 Jahre, ist 40 Jahre alt und ist kurz davor jetzt zu gewinnen, steht im Tiebreak 5-5. Es zeigt dir auch, also mit 40 Jahren, da warst du vor 20 Jahren, da warst du schon, da hat keiner mehr nach dir gefragt. Da
warst du schon 10 Jahre raus.
Da warst du schon 10 Jahre raus.
Ja. Dann haben wir auch Spieler, die jung sind, ja, wie beispielsweise ein Luca van Asch, der Franzose, oder auch Emil Rusuvuri.
Ja.
Die, der eine ist 20, der andere 25, die auch schon in den Top 100 waren, aber aktuell auch weit rausgefallen sind. Aufgrund von, ich weiß es nicht genau, Verletzungen vielleicht, keine Ahnung. Der eine steht 183, der andere 221. Mhm. Also eigentlich Spieler, die spielerisch in den Top 100 sein können oder schon gezeigt haben, ja, jung sind, da auch wieder hinwollen, die irgendwo unter den ersten oder zwischen 180 und 220
ja
rumtummeln. Und dann haben wir eben ganz, ganz viele junge Spieler, ja, die 19, 20, 21 sind. Die Namen, die ich teilweise vorher noch nie gehört habe, die jetzt einfach auch unter den ersten 250 sind, ja, und die jetzt alle ihr bestes Ranking haben, ja, in der Woche, die mhm reingekommen sind. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob du die Namen kennst, ich gebe mal durch. Der steht 127. Ethan Quinn, Amerikaner. Ja, habe ich ein paar gehört. Mal jetzt gelesen.
Habe ich auch schon gehört, ja.
Jerome Kim, ein Schweizer, steht 130.
KYM, oder?
Genau.
Ja.
Dann jetzt hier vielleicht mal 2 Namen, die ich vorher noch nie gehört habe. James McAbee, ein Australier, steht 180.
Nur mal gelesen, irgendwo noch nie gesehen spielerisch, aber mal auf irgendeinem Livescore-Namen schon mal gehört.
Colton Smith, 186.
Ja.
Amerikaner.
Ja.
Ja. Dann vielleicht auch für deutschsprachigen Raum ganz interessant. Lukas Neumeier, ein Österreicher, steht 205, hat sein bestes Ranking jetzt die Woche geknackt. Das zeigt ja auch, das sind jetzt hier, glaube ich, keine Ahnung, ich habe jetzt mal 10 Spieler rausgesucht von den Jungen, die unter 21 Jahre alt sind, oder 22, die ja auch unter den ersten 250 stehen und die ja potenziell eher besser werden und noch weiter nach vorne kommen. Also das zeigt einfach, wie unglaublich stark die Top 250, 300 sind. Wir haben immer früher von den Top 150 gesprochen. Mittlerweile muss man es auch weit ausweiten auf die ersten 300. Da ist das Niveau so eng beisammen, dass jeden schlagen kann, meiner Meinung nach.
Ja, gebe ich dir recht. Und jeder will natürlich diese heiß begehrten Plätze unter die ersten 102 zu kommen. Ich glaube, dann bist du ja, oder 104, dann bist du ja safe im Hauptfeld von einem Grand Slam. Ja, ist natürlich auch finanziell eine ganz andere Geschichte. Und da schielt natürlich jeder drauf und ich sehe es auch, wie du, guckt man sich die Challenger an und ja, auch die Ergebnisse bei dem besten Turnier, die man aktuell hat, Miami, es ist einfach, jeder kann da jeden schlagen, gefühlt. Warten wir mal ab, bis wieder vielleicht auch der Alcaraz und Sinner und ja, in ihre Topform kommen, wenn zu den großen Events geht, dann sieht die Welt auch wieder wahrscheinlich ganz anders aus. Wir dürfen nicht vergessen, letztes Jahr haben sich Sinner und Alcaraz die großen Events aufgeteilt. Dieses Jahr Sinner mit dem ersten Turniersieg, muss auch mal erstmal so ein bisschen so vereinzelte Turniere zwischendurch sind ganz schön. Wir reden aber hier trotzdem noch von den großen Events, auf denen die dann auch überzeugen müssen.
Absolut.
Ja.
Jetzt vielleicht noch ganz kurz das Viertelfinale in Girona beim Challenger. Da waren Spieler dabei, ich zähle mal die Namen auf. Lajovic, Skartov, De Jong, Ofner, Möller, Hassan, Cilic, Carreño Busta.
Ja.
Also das sind Namen, die könnten, das könnte ein ATP
genau.
250er sein.
Findest du normalerweise bei einem ATP-Turnier wieder diese Namen, ja.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, diese Woche stehen die ersten ATP-Sandplatzturniere an in Marrakesch und Bukarest.
Genau.
Und nächste Woche geht es ja schon weiter mit dem nächsten Masters 1000er in Monte Carlo.
Ja.
Für mich eines der schönsten Turniere, auch zu gucken.
Ja.
Und das wird ganz interessant, denn viele von den Top-10-Spielern haben einiges an Punkte zu verteidigen. Zum Beispiel Tsitsipas, der hat letztes Jahr gewonnen.
Mhm.
Die stehen jetzt ordentlich unter Druck. Die ganzen Spieler auch und Spieler Ruth, der immer in der Sandplatzsaison seine ganzen Punkte holt,
ja.
Die müssen ordentlich verteidigen jetzt, ne?
Auf jeden Fall. Wie siehst du das? Also abgesehen davon ist für mich nicht nur Monte Carlo, ich finde die ganze Sandplatzsaison für uns als Europäer ist super, weil du kannst einfach viel gucken und ich finde, die sind alle, das Sandplatztennis macht einfach am meisten Spaß zu gucken und es lohnt sich, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo mal sich das anzugucken, reicht schon ein Groundticket für die Außenplätze, siehst du geiles Tennis. Ja, ich glaube, der Druck, den da viele haben, wie in Tsitsipas und wie auch immer, nicht aus den Top Ten zu fallen, diese Turniere auch dann zu gewinnen oder wieder sehr weit zu kommen, der ist einfach gigantisch. Und ich bezweifle, dass wir die Top Ten, da lege ich mich vielleicht jetzt schon fest, oder das ist meine Vorhersage ist, dass die Top Ten vom letzten Jahr nicht die gleiche sein wird dieses Jahr, am Ende des Jahres. Dass
wir da bin wirklich, ich, glaube ich, bei dir.
Ganz andere Namen sehen. Ja, nicht ganz andere, also bekannte Namen, aber andere Namen.
Da werden viele neue Spieler reinkommen.
Genau, ja. Und ja, auch Zverev, ich meine, Sand muss er abliefern. Sein Ziel ist ja ganz klar der Titel. Muss auf jeden Fall bei den French Open und Grand Slam zu gewinnen, das hatte er vorher gesagt. Sand sein bester Belag, meiner Meinung nach. Und ich bin gespannt, wie er sein Level jetzt nach oben schraubt. Ja. Ja.
Also ich habe mir jetzt auch für die kommende Sandplatzsaison noch nicht viele Gedanken gemacht,
ja.
Wer da vielleicht auch so meine Favoriten sind oder wer da vielleicht auch ein Überraschungskandidat sein kann. Das können wir uns ja mal für die nächste Folge vornehmen, dass wir beide uns mal überlegen, wer sind denn die Spieler, die vielleicht, so wie wir es jetzt hier in Miami gemacht haben, wer vielleicht besonders überrascht, wer von denen wir glauben, dass die von den Top-Leuten, dass die überzeugen und wer vielleicht eher da, sage ich mal, ordentlich an Punkte liegen lassen wird.
Ja.
Ich glaube, da muss man nochmal tiefer reingehen und sich anschauen. Aber wenn du jetzt einfach mal auf die kommenden Wochen blickst, jetzt vor allem Monte Carlo, hast du Spieler jetzt schon mal im Kopf, bei dem du sagen würdest, so, da bist du ganz gespannt, wie er sich auf Sand macht, von den Jungen zum Beispiel. Oder ein Spieler, wo du sagst, da bin ich mal gespannt, ob der das Niveau, was er vielleicht letztes Jahr hatte, wie ein Tsitsipas zum Beispiel, halten kann. Gibt es da einen, den du jetzt besonders unter die Lupe nimmst in der kommenden Zeit?
Das ist wirklich eine gute Frage. Also von den jungen Spielern, klar bin ich da gespannt, wie jetzt so ein Fonseca auf Sand sich macht. Ja, würde ja meinen, Brasilianer ist auf Sand geboren gefühlt, ja, sozusagen, dass es sein Belag ist. Also ich bin da wirklich sehr gespannt, zumal er ja auch jetzt bei allen großen Events dabei sein wird oder kann. Ich glaube, auf seinen Rankings müsste ausreichen. Und natürlich ist es dann weiter spannend zu beobachten, was macht halt so, weißt du, so ein Kaspar Ruth, der halt diese sehr, sehr, sehr viele Punkte auf Sand immer geholt hat. Kann er das wieder abrufen? Ja, wiedermals. Hat er in der Vergangenheit immer bewiesen. Auch in Tsitsipas auf Sand immer sehr stark gespielt. Gerade Monte Carlo hatte er, glaube ich, immer einen sehr, sehr guten Lauf gehabt.
Letztes Jahr gewonnen.
Schon vor Jahren auch schon mal gewonnen. Ich kann fast gar keine Vorhersage machen, welcher Spieler für mich da ganz oben auf dem Zettel steht. Es sind so viele Fragezeichen für mich. Ich glaube, da müssen sich wirklich viele Spieler behaupten. Klar, man geht immer davon aus, dass Spieler wie ein Alcaraz, ein Djokovic, ein Sinner, der dann ja auf, man kommt ja zurück.
In Rom ist wieder Rom, dabei.
Kann er wieder spielen, Heimturnier, was ein Zufall. Dass die, mit denen immer zu rechnen sein muss und dass ich glaube trotzdem, dass sich die, weil die einfach so eine Qualität haben, am Ende des Tages dann über die lange Distanz dann doch durchsetzen. Ja, aber es ist dieses Jahr so schwierig wie vielleicht schon lange nicht mehr.
Ja, ich bin ganz gespannt, was die Sandplatzsaison angeht, weil es gab Zeiten, da war das, ich will nicht sagen, langweilig wäre blöd, weil es war richtig geil zu sehen, dass so Spieler wie Nadal jedes Turnier dominiert haben.
Ja, oder Team, der dann kam.
Genau,
ja.
Sich das anzugucken, wie die Sandplatzsaison dominieren, das war geil zu gucken.
Ja.
Das ist aber jetzt auf eine andere Art und Weise interessant, weil eben so viel passieren kann.
Ja.
Weil die gesetzten Spieler wie Tsitsipas, Roth und sowas in den ersten Runden schon gegen Youngster kommen können, die ausschalten können.
Ja.
Und ich bin gespannt einfach auch, wie die jungen Spieler auf Sand spielen, weil vielleicht Sandplatz-Tennis dann doch nochmal so ein ganz eigenes Tennis ist. Ja.
Ja.
Wie spielt Fonseca auf Sand? Wie spielt Mencik auf Sand? Wie spielt ein Draper auf Sand?
Ja.
Ja, habe ich alles bisher nicht gesehen. Oder
wie spielt
nicht
Medvedev, gesehen? Der jetzt auch in der Hartplatz-Saison sein bestes Tennis gezeigt hat.
Der auch dann jetzt vielleicht zwar die Chance hat, Punkte zu sammeln, weil er sonst normalerweise eine Punkte auf Hardcourt holt und wahrscheinlich da nicht genug geholt hat und jetzt auf Sand holen muss. Kommt ein Kyrgios auf Sand, spielt er mit? Was machen die Top-Leute? Also ich glaube, es ist wirklich so eine interessante Sandplatz-Saison wie noch nie zuvor. Aber ich glaube, da haben wir Hausaufgaben für das nächste Mal, dass wir wirklich uns mal angucken, welche Turniere jetzt anstehen. Gut, das wissen wir, aber vielleicht wirklich mal unsere Prognosen abgeben, was wir glauben und dann kleine Tipps abgeben.
Ja, also ich bin ja schon so ein bisschen nervös, weil ich habe mich ja für die French Open Tickets sozusagen beworben. Ich glaube, bin nicht so ganz durchgestiegen irgendwie. Wurde ausgelost, man wird da irgendwie so einem Draw zugeteilt, man bekommt dann irgendwann eine E-Mail, du kannst jetzt in dem Zeitraum deine Karten kaufen, die haben das irgendwie geändert. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass ich diese E-Mail bekomme.
Hast du die richtige angegeben?
Ja, ich will diese Karten und vielleicht kann ja mal jemand uns bei Instagram schreiben, ob er schon die so Karten kaufen konnte. Ich habe noch diese E-Mail nicht bekommen. Jedes Mal, wenn ich mich einlogge, steht da, log dich sofort aus, es ist noch nicht so weit so ungefähr. Okay. Lass uns in Ruhe. Weil ich habe so Bock auf Sandplatz-Tennis und ich habe so Bock auf Paris, mir 2 Tage mit einem Ground-Ticket zu holen und mir die Matches da anzugucken. Ja. Weil man kann live einfach nochmal so viel sehen und so viel mehr sehen. Also wenn ihr die Chance habt, guckt euch das auf jeden Fall an. Die schönste Zeit im Jahr steht bevor. Medenspiele stehen an, das Wetter wird besser. Viele Plätze sind schon bei uns auch in Mainz und in der Umgebung, habe ich schon gesehen, sind beworfen, gemacht und es fehlen nur noch die Netze. Also wir stehen alle in den Startlöchern und hoffen, dass es bald los geht.
Ja, und in der nächsten Folge werden wir uns wahrscheinlich aus dem Trainingslager auf Mallorca melden.
Oh ja, da müssen wir
nur alles mitnehmen.
Richtig, genau.
Und dann können wir uns vielleicht vor Ort.
Vielleicht schaffen wir es ja sogar, ist ja gar nicht so weit weg, mal bei der Nadal Academy vorbeizufahren und mal so gucken,
was da so los ist.
Was da so los ist.
Richtig.
Ja. Okay.
Also vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.
Macht's gut.